ganz, ganz klasse. Jede Woche gibt es wieder neue Chancen und nicht nur, oh, ist alles so schlimm und furchtbar, sondern da können wir auch eine Menge auch gestalten, wenn wir damit arbeiten.
DL Teilhabeforum, der Podcast für alle Drückeberger, Faulpelze und auf Morgenverschieber. Es geht um Teilhabe im Beruf, Barrierefreiheit und Hilfsmittel, damit ihr auch morgen noch alles auf den letzten Drücker erledigen könnt.
Herzlich willkommen im DL Teilhabeforum. Forum heißt das. Heute mit Michael Schwertl. Michael Schwertl ist Professor an der CBS. Das ist die Cologne Business School. Ich habe gelesen, University for Applied Sciences. Und mit großem Bestaunen habe ich festgestellt, ihr habt ja nicht nur in Köln, sondern, ach, weiß der Geier, wo in Potsdam und in Neuss und überall habt ihr Standorte. Mhm. Also scheint richtig groß zu sein. Und Michael, Rena ist dabei. Die ist ja wie immer für die Frechheiten zuständig. Und ich bin der Hans-Jörg Lienert. Und Michael, magst du dich vielleicht am Anfang so ein bisschen selbst vorstellen?
Ja, also wie du schon gesagt hast, ne, Michael Schwertl, vor 15 Jahren bin ich Professor geworden an der CBS International Business School. Das geht eher so um den Business-Aspekt im Bereich Marketing. Eigentlich bin ich ursprünglich Trickfilmer gewesen, habe mit 6 Jahren angefangen, so kleine Playmobil-Figuren von links nach rechts zu schieben, habe das dann mit 3D-Computern dann umgesetzt für Special Effects und kleine Kurzfilme und so weiter und komme eigentlich so von der erzählerischen Storytelling Geschichte und habe dann 2011 angefangen, an der CBS solche Digitalisierungskurse zu geben, beziehungsweise Trends in der Digitalisierung. Was kommt so die nächsten 5 bis 10 Jahre auf uns zu? Und da habe ich gedacht, das bereitest du jetzt so vor und dann kannst du diesen Kurs noch 5 Jahre geben und habe dann festgestellt, das kam immer schneller. Also ich muss diesen Kurs jedes Jahr neu konzipieren, weil die Sachen, wo ich gesagt habe, die kommen in 5 Jahren, die waren dann in einem Jahr schon da. Und habe dann festgestellt, dass das alles immer schneller und schneller wird und kam dann darüber so 2015 sehr schnell zu KI. Und wie wir das ja jetzt so gerade sehen, hatte ich damals meinen Studierenden dann auch gesagt, so naja, müsst ihr mal aufpassen, da wird mal eine Woche kommen, da geht das relativ schnell ab, da dürft ihr nicht auf die Bremse treten, da müsst ihr Gas geben. Also sehr offen mit Innovationen umgehen. Und in der Woche leben wir ja jetzt sozusagen und können das genießen, wie von einem Tag auf den anderen neue Innovationen uns um die Ohren fliegen und wir noch so gar nicht richtig wissen, wie waren die jetzt vor einem Jahr, diese Innovationen? Wofür können wir die nutzen? Ach so, jetzt gibt es schon wieder irgendwie seit einer Woche ein neues Tool.
Wir haben uns kennengelernt in Berlin bei einer Fachtagung jetzt im März. Das war vom Bundesarbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretung in Deutschland. Mhm. Eine sehr gute Veranstaltung, wo du über also konkrete Beispiele aus dem KI-Bereich gebracht hast. Und dein Anliegen war, glaube ich, der SBV zu vermitteln, dass es gut ist, KI zu verwenden. Und ich habe eine Sache da aus deinem Vortrag, der sehr anschaulich war, auch mit diesem, du hast ja da einen Hit generiert und lauter so Sachen. Ich habe eine Sache mitgenommen, die mir wirklich geholfen hat, und zwar, du hast gesagt, bei diesen Large Language Models, das Wissen der Welt, also das Wissen, das man irgendwie aus Wikipedia und irgendwelchen Texten herausziehen kann, ist im Prinzip jetzt vorhanden. Es kommt jetzt nur darauf an, die richtigen Fragen zu stellen. Also wenn man entsprechend fragt, kriegt man sehr gute Antworten. Und wir wollen ja heute mit dir sprechen. Ich denke, wir würden so den Bogen schlagen, so beginnend bei diesen LLMs, also bei den Large Language Models, was man heute hat, meinetwegen Le Chat oder Claude oder Gemini und ChatGPT, würden dann vielleicht ganz kurz zu agentischer KI kommen, aber dann zu Embodied AI. Das ist ja praktisch dein Fachgebiet, dein Spezialgebiet, wo du als KI-Experte unterwegs bist. Und da würde es dann speziell darum gehen, so Auswirkungen für den Assistivtechnikbereich, was wir da erwarten können und nicht nur erwarten, sondern was wir vielleicht auch proaktiv beeinflussen können.
Ja, bei Embodied AI bin ich gerade an einem Projekt dran, mich da auch ganz tief rein zu bohren, weil das auch, finde ich, so das nächste große Ding ist oder die nächste große Welle, die KI dann vor sich her schiebt, weil momentan haben wir den Vorteil, dass wir mit KI wunderbar im Internet arbeiten können, aber wir können diese KI nicht berühren oder sie ist in unserer Realität nicht vorhanden. Also die ist eigentlich auf einem anderen Planeten. Und wenn dann humanoide Roboter oder KI-Systeme mit einem Körper in unsere Welt kommen, dann wird das so ein nächster Schritt sein. Ich möchte jetzt nicht sagen, das ist nur gut, nur schlecht, sondern das ist erwartbar. Und ich glaube, dass die großen Fabriken, die diese humanoiden Roboter aufbauen, schon am Produzieren sind. Und die werden dann in relativ kurzer Zeit, na, für die Menschheitsgeschichte, wo wir über Jahrtausende irgendwelche Entwicklungen gemacht haben, dann innerhalb von einer sehr kurzen Zeit werden wir die dann hier auf der Straße sehen. Und dann müssen wir uns natürlich fragen, wie gehen wir damit um? Welche Rechte haben diese Roboter? Welche Rechte haben wir? Wer ist verantwortlich, wenn was schief geht? Ist es der Programmierer, der Besitzer von der Firma, der diesen Roboter gekauft hat? Das sind natürlich viele gesellschaftliche Themen, die dabei kommen. Und die Frage ist dann, wo ist der gute Use Case? Weil es bringt ja nichts, jetzt tolle Innovationen zu haben und niemand hat was davon. Wir brauchen dann ja auch Konzepte, die uns weiterbringen. Und dafür müssen wir uns alle hoffentlich dabei einbringen und die besten Lösungen finden.
Ich habe hier als Stichwort so allgemein, du hast geschrieben, KI-Kompetenz hilft, also sich nicht nur auf die Zukunft einzustellen, sondern auch sie zu gestalten. Das ist ja auch so dein Thema, auch im Bereich Embodied AI.
Ja, wie du das eben jetzt auch gesagt hattest, mit dem Learning, was du mitgenommen hast von dem Vortrag, dass wir durch diese Trainingsdaten, die ja alle Bibliotheken der Welt einfach so trainiert haben, diese ganzen Texte, haben wir jetzt Zugriff auf dieses Wissen. So, jetzt die Frage, was kann man eigentlich damit machen? Ich persönlich bin vielleicht nicht der Experte für irgendwelche physikalischen Wissenschaftsgebiete. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ich jetzt mit einer KI in Physik damit anfangen sollte. Aber wenn ich mich mit anderen Themen beschäftige oder mit anderen Chancen, die diese KI ergibt, dann komme ich vielleicht auf ganz neue Ideen, wo ich mit KI arbeiten kann. Und da müssen wir dann auch testen, was bringt mir das denn mit assistiver Technik, wenn ich dann beispielsweise durch einen Roboter oder einen Roboterarm Prothetik vielleicht für mich nutzen kann. Und das muss man auf der einen Seite, muss man sich damit beschäftigen, man muss es verstehen, man muss es ausprobieren. In dem Moment, wo ich sage, möchte mich gar nicht groß damit beschäftigen, macht ihr mal, verliere ich Generationen von Menschheitswissen innerhalb von wenigen Jahren, weil es einfach alles so schnell sich entwickelt. Und ich sage ja immer, eine Innovationsexplosion ist da, die sich eigentlich alle 4 Monate in der Qualität verdoppelt.
Zukunft verstehen, bevor sie da ist, habe ich auf deiner Webseite gelesen, das geht jetzt so in die Richtung. Gell? Also der Christoph Bayer ist Leiter vom LVR in Köln, soweit ich weiß, und der ist auch der Chef vom BIH, also das ist dieser Bundesverband der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen. Der hatte ja auch in Berlin ausdrücklich gesagt, hier benutzt die KI, macht euch schlau, es hilft euch in eurem Beruf. Michael, ich schlage jetzt vor, dass wir die agentische KI vielleicht so ein bisschen überspringen und direkt zu dieser Embodied AI übergehen. Also du hast ja gesagt, es werden überall Roboter entwickelt, es werden auch weiche Roboter entwickelt. Also ich habe zufällig gelesen, ETH Zürich, da sind einige Ingenieurinnen dabei, die ja irgendwie diese Roboter so machen, dass sie halt einfach sich weich anfühlen. Es geht ja auch darum, dass die Verletzungsgefahr verringert wird. Dann geht es darum, dass die so ganz filigrane Sachen machen können. Mir fallen die Briten ein, die vor Jahren schon versucht hatten, Roboter zu bauen, die Erdbeeren ernten oder andere Früchte. Also damals war ja durch den Brexit war ja so die Idee, ja gut, also wenn die Polen nicht mehr herkommen, egal, wir bauen Roboter. Das ist so nicht gekommen, aber im Prinzip, ja, also nicht so wie vorausgesagt, aber im Prinzip schon, weil diese Roboter kommen ja.
Das wird ja auch jetzt mit den, habe ich gelesen, auch Blinden für Hunde sollen ja Roboter werden. So kann man es dann vielleicht auch eine Seite von, ja, von der man vielleicht nicht unbedingt so viel halten muss, weil es ja natürlich irgendwie auch nicht die Interaktion mit einem Lebewesen ersetzt. Aber wenn zum Beispiel sich eine Kasse doch irgendwie querstellen sollte und das nicht finanziert, geht das vielleicht auch. Aber es ist schon, wie du vorhin sagtest, es ist unheimlich schnell alles im Wandel und kann, wenn man nicht aufpasst, wirklich an einem vorbeirasen gefühlt.
Ja, da gibt es jetzt solche Lösungen. Ich hatte das gesehen, sowas wie ein Helm eigentlich, der also durch Sensoren die Umgebung wahrnimmt und dann den Kopf so ein bisschen leicht nach links oder rechts drückt, so wie man dann gehen sollte, um ein Hindernis zu umgehen. Es gibt aber auch solche Stöcke mit Sensoren, die dann auch vibrieren, wenn ein Hindernis vor einem ist. Also nicht, weil der Stock das dann erfüllt, sondern weil die Sensoren das erfüllen. Gibt es viele, viele Möglichkeiten, wo die menschliche Fantasie bisher auch noch nicht so ans Limit gekommen ist. Von Nanorobotern, die kleiner sind als wie ein Salzkorn eigentlich, die können durch den Körper rasen und dann Bilder machen von Venen und so weiter, bis hin zu flüssigen Robotern, die, ich glaube, über Magnete gesteuert werden. Also das sind dann so wie bei Terminator 2, dass man dann so eine Silberflüssigkeit hat und die kann durch Gitter durchgehen und sich dann wieder zu einem anderen Körper zusammenformen. Das geht alles heute schon. Das finde ich ist immer auch so exemplarisch. Wir denken immer so, naja, da kommt vielleicht in 10 Jahren was auf uns zu. Da sind ganz viele Sachen jetzt schon da, die wir noch gar nicht kennen, weil wir nicht danach gucken. Und bis die dann mal marktreif sind, gibt es noch ganz andere Möglichkeiten oder günstigere Versionen davon. Das ist wirklich mega spannend, weil diese Entwicklung halt wirklich, ne, wie OpenAI, Sam Altman gesagt hat, momentan verdoppelt sich die Qualität der KI alle 4 Monate. Man geht ja von 16 Monaten aus, aber weil die so viel Geld da drauf schmeißen, ist die Berechnung auch noch mal schneller oder mit mehr Rechenpower verbunden. Und dann haben wir im Endeffekt dann alle 4 Monate wieder neue Tools, mit denen wir arbeiten können. Kam gerade heute von OpenAI ein neues Bildgenerierungstool raus, was schon wieder alle anderen Modelle schlägt. Und da ist halt die Frage, wo ist die Decke? Wo hören wir auf? Und das ist ja dann nur Bild, nur Text, nur Musik. Wie ist das, wenn in der Geschwindigkeit physikalische KI oder Körper sich entwickeln und sich immer mehr anpassen? Da haben wir natürlich Begrenzungen in der Mechanik. Die ist sich nicht so schnell am Entwickeln, wie das dann die Intelligenz macht. Aber das Learning, was dann beispielsweise dazu führt, dass eine Roboterhand, die ich mir jetzt auch schon Open Source runterziehen kann, mit meinem 3D-Drucker dann ausdrucken lassen kann, die wird dann einfach mit 430.000-facher Geschwindigkeit berechnet. So, und solche Größenordnung zur realen Zeit, wenn ich dann in so einer virtuellen Umgebung so eine Hand einfach programmieren oder nicht programmieren, sondern virtuell antrainieren lasse, wie sie vielleicht eine Erdbeere pflückt, dann sind das schon Geschwindigkeiten, mit denen wir Menschen normalerweise nicht in Verbindung kommen und dann nicht abschätzen können, wenn ich heute ein Glas halten kann und ich habe Berechnungen, die 430.000 Mal schneller sind als in der Realität. Wie lange brauche ich denn dann überhaupt, um eine Erdbeere zu pflücken? Sind das vielleicht 4 Monate? Sind es 4 Stunden? Sind es 40 Jahre? Grundsätzlich für die Menschheit ist es egal, weil wenn es in 4 oder 40 Generationen wäre, wäre das auch ein riesengroßer Innovationssprung. Aber wir werden es vermutlich vieles davon noch erleben.
Ja, Michael, ich hatte mir vorgenommen, einfach so ein paar Sachen aufzuzählen, die ich nicht mehr kann. Also ich habe in deinem Text gelesen, also nicht die Leute mit Einschränkungen, mit der Behinderung haben eine Einschränkung, sondern die Einschränkung ist eher in der Realität. Ich sehe das, also gefühlsmäßig ein bisschen anders. Ich habe auch mal gut gesehen, also so im Alter von 7 Jahren fingen meine Augen an, schlechter zu werden. Dann bin ich in die Schweiz gekommen und da habe ich immer noch mit den Augen so, mit der Nase am Buch lesen können und so. Und später, ich habe alles gebastelt, Elektronik, Schwarzsender, Holz, Metall, Fahrräder repariert, alles. Also jetzt mit 1-2% Visus, ganz viele Dinge kann ich nicht mehr. Und ich merke, dass wir hatten hier eine Zeit lang einen Handwerker, der hat für uns festgearbeitet. Der war ziemlich fit, dem konnte ich dann alles auf eine Liste packen, mach dies, mach jenes. Und bang, war alles erledigt. So, den haben wir nicht mehr, der hat aus gesundheitlichen Gründen aufgehört. Und dann habe ich irgendwie versucht, doch wieder Sachen selbst zu machen, also Werkzeug organisieren. Habe gemerkt, ja gut, man muss umdenken, aber es geht einiges. Zum Beispiel Abfluss tropft. Da habe ich mich, habe ich jetzt so Rohrzangen gefunden, die sind so klein. Da habe ich gedacht, ja gut, ich kann ja eigentlich locker bei jedem Abfluss so eine Zange positionieren, einfach um die Sucherei zu vermeiden. Mhm. Also was ich sagen will, ist, kleine Tricks helfen mir, da in diesen handwerklichen, praktischen Bereich wieder reinzukommen. Aber es gibt ganz viele Sachen, die kann ich einfach nicht. Und das ist für mich auch okay. Also im Garten mache ich nur so Sachen für einen dummen Starken. Hier schiebt die Schubkarre von links nach rechts. Ja, okay, sowas mache ich. Ich mache es auch gerne. Aber diese vielen filigranen Sachen, die ich früher gemacht habe, das geht nicht mehr. Ist nicht schlimm, weil ich mich jetzt mehr so im IT- und Computer- und Geschäftsbereich austobe. Aber ich möchte doch gern so ein paar Einschränkungen einfach mal aufführen, damit wir auch ein bisschen überlegen, also wo können da eventuell Roboter also positiv einspringen und dass wir dann vielleicht auch überlegen, was könnten denn die negativen Aspekte sein, so in Richtung, ich sage nur noch dem Roboter, mach dies, mach das und ich hänge nur noch faul in der Ecke und habe überhaupt keinen Spaß mehr am Leben, weil ich mich nicht mehr bewege und selbst nicht mehr haptisch und körperlich aktiv bin. Also jetzt konkret zu den Einschränkungen.
Das geht also, ja, bitte. So wie du jetzt beispielsweise gesagt hast, was du die Erfahrung gesammelt hast, dass du mit einer Einschränkung immer noch einen tropfenden Wasserhahn reparieren kannst mit bestimmten Tools. Nur, dass wir da jetzt beispielsweise hier im Podcast drüber sprechen, wird bedeuten, dass die großen Large Language Models, die werden über diesen Podcast drüber gehen und die Erfahrungen lernen, dass es anscheinend geht. Das heißt, du wirst diesen Hinweis, dass man das selbst machen kann, jetzt in dieses große allgemeine Wissen der Menschheit mit rein sehen. Und vielleicht trainierst du damit dann die nächste KI. Wenn dann jemand fragt, ich habe eine Einschränkung, wie kriege ich das am besten gelöst? Naja, dann bestellst du genau diese Tools und dann kannst du das auch selbst machen. Also das ist eine große Chance, die wir da auch als Gesellschaft haben, dass wir das auch freigeben, diese Daten. Wir werden nicht danach gefragt, wir werden uns mehr oder weniger geklaut, weil alles gescraped wird. Aber grundsätzlich ist das ja eine riesengroße Chance, die sich daraus ergibt. Wenn wir dann aber auch gucken, wenn wir jetzt mit einem Roboter arbeiten, mit einem Humanoiden, der uns Arbeit abnimmt, dann könnten wir theoretisch auch ein bisschen fauler werden, sagen, naja, dann muss ich ja die Betten nicht mehr machen oder den Abwasch oder so, dann kann der die Spülmaschine einräumen. Das hat natürlich den Vorteil, dass wir weniger tun müssen. Dann brauchen wir eine andere Art von Bewegung, weil unser Körper dafür auch nicht gemacht ist. Andererseits, Innovationen wie eine Wasserleitung, ne, hört sich für uns ja relativ einfach oder simpel an. Es gibt heute noch viele Leute, die müssen Wasser vom Fluss bis ins Haus tragen. Und die könnten jetzt auch sagen, so eine Wasserleitung, die verwöhnt mich und da werde ich ein bisschen angenehm verwöhnt, dass ich das einfach so im Haus aufdrehen kann und dann muss ich ja nichts mehr schleppen. Da werde ich ja körperlich nicht mehr richtig gefordert.
Ja.
Das ist also die Frage, wo ist da Ende, beziehungsweise wann sitze ich nur noch rum und gucke mir Social Media Snippets an und lebe gar nicht mehr richtig ein Leben, sondern was ist für mich der Sinn dahinter? Ne? Wir kriegen die Freiheit zu entscheiden, welche Arbeiten übernehme ich und welche übernehme ich nicht. Und diese Entscheidung muss ich dann aber selbst für mich treffen. Und ich glaube, dass es grundsätzlich erstmal gut ist, dass wir vor dieser Entscheidung stehen dürfen, weil wenn ich gezwungen bin, mein Wasser anzuschleppen, dann habe ich ja keine Entscheidung. Dann bleibt mir nichts anderes über. Und vermutlich kommen wir irgendwann dahin, wo wir dann aussuchen können, was lasse ich machen, wo lasse ich mir vielleicht auch ein bisschen helfen oder unterstützen, damit ich die Sachen machen kann, die ich vorher nicht machen konnte. Aber die endgültige Entscheidung, wenn wir dann so weit sind, dass die Innovationen uns so weit helfen, dass wir es selbst entscheiden können, weil wir die Wahl haben, das finde ich eigentlich schon mal eine ganz gute, ein guter Trend, geht in eine richtige Richtung.
Also du siehst da die Mündigkeit und auch die Herausforderung, eben mündig zu halten, zu handeln.
Ja, genau. Also das sollte ja das Ziel von Innovation sein. Also nicht, dass wir uns mehr einschränken, sondern dass wir durch die Innovationen, die kommen, dass wir diese anpassen auf das, dass es uns als Gesellschaft etwas bringt. Ne? Das ist natürlich auch so diese Frage, die Leute, die das momentan entwickeln, die Tech-Pros in Amerika oder in China, die haben bestimmte Ziele. Und deren soziale Systeme in Amerika beispielsweise, ich war da 2015 in San Francisco auf einer Forschungsreise, habe ich mir Firmen angeguckt wie Facebook, Google, SAP. Und mich hat das schon erschrocken, dass das ganze Geld der Welt digital nach San Francisco fließt. Und die Obdachlosigkeit ist enorm da, weil ganz Amerika pilgert dahin, damit Obdachlose vielleicht dann auch noch ein bisschen Geld bekommen können von reichen Leuten. Aber die schlafen da vor Luxusrestaurants, Zelten an der Autobahn. Das ist wirklich ein ganz anderer Level von Solidarität. Und der ist ja verbunden mit der Innovation, die in Amerika geschaffen wird. Und da ist ja die Frage, warum machen die das, wenn die sich nicht um ihre eigenen Landsleute kümmern? So. Und wir haben hier ein System, wo wir eine Solidarität in Deutschland Gott sei Dank haben. Und dann müssen wir auch ein System schaffen, wo diese Solidarität mit Innovation gefestigt wird. Also das macht eigentlich total viel Sinn, dass man das so tut. Und alles, was man dann mit Innovation entwickelt, was uns als Menschheit nicht nach vorne bringt, was im Endeffekt die positiven Seiten, dass wir Entscheidungen treffen können, nicht befördert, da sollten wir uns dann fragen, wollen wir das? Wollen wir das in eine andere Richtung entwickelt haben? Dadurch, dass es so schnell geht, also dass wir vermutlich in 2 Wochen schon wieder die nächste große Innovation haben, müssen wir das jetzt machen. Wir müssen jetzt definieren, inwieweit können wir uns durch Innovationen, KI ermächtigen, um ein positives Leben zu führen, wo wir in Solidarität mit Arm, Reich, Einschränkungen, Nicht-Einschränkungen, Systeme finden, wo wir sagen, okay, wir können einfach Mensch sein. Also die KI ist ja nicht KI der Technik willen, sondern sie soll uns hier unterstützen, freier oder angenehmer auch zu leben. Ne? Also das würde ich dahinter sehen. Und das müsste man halt jetzt entscheiden, weil in 2 Wochen ist da keine Zeit mehr für.
Ja. Rena, willst du deinen Punkt machen? Weil ich habe noch 2 Sachen auf jeden Fall.
Nee, weil dann, mein Punkt ist schon fertig.
Ah, okay. Und zwar, also vor ein paar Jahren waren wir in den USA und also ich als fast Blinder, ich bin auch teilweise alleine rumgelaufen, das war so Cincinnati, war auch alles fein, aber Problem ist, ich biege falsch ab und bin im Ghetto. Also das war für mich, oh Gott, das war so. Ich kam zurück aus einem Land und dachte, boah, was ist dieses Land arm? Und da hatten wir Besuch von Amerikanern und die strotzen ja vor Selbstbewusstsein. Da habe ich gesagt, ich bin enttäuscht, USA kommen mir vor wie ein armes Land. Oh, da haben die geguckt. Da habe ich die in ihrem Stolz erwischt. Da habe ich gemeint, ja, wie geht das, dass ihr 30 Millionen in Armut leben lasst? Also selbst, also wenn man quasi innerhalb der marktwirtschaftlichen Denkweise argumentiert, macht es ja keinen Sinn, so viele Leute quasi in so einem Zustand leben zu lassen. Also das ist ja auch ein irres Potenzial, was man dort praktisch aktivieren könnte. Genau wie bei uns jetzt zum Beispiel viele Menschen mit Behinderungen, viele Blinde, die keine Stelle haben. Das ist ein Riesenpotenzial. Also als ich das gesagt hatte, hatte ich denen definitiv den Zahn gezogen. Und ich hatte, was jetzt Regulierung, also KI-Regulierung anbelangt, hatte ich gehört, ich glaube, das war der Stuart Russell, der sich für Regulierung der KI aussprach. Also ich bin selbstverständlich sehr kritisch, was Regulierung anbelangt. Klar, Bürokratie ist im Prinzip eine sehr gute Sache. Ohne Bürokratie würde hier bei uns das Gesetz des Stärkeren herrschen. Und der Stuart Russell, glaube ich, der brachte folgendes Beispiel. Boeing hat ja die Sicherheitsvorschriften, ich weiß jetzt nicht, hintergangen oder nicht beachtet oder was auch immer. Und da sind 2 A380 Max abgestürzt und sie sind letzten Endes hinter Airbus zurückgefallen. Also sie hatten einen krassen wirtschaftlichen Schaden, weil sie sich nicht an die Regulierung gehalten haben. Und wenn man ein Haus baut oder eine Brücke, wird das eben statisch abgenommen. Das sind alles sinnvolle Regulierungen. Und so meinte er auch, wäre es wichtig, auch die KI zu regulieren. Und das gilt ja letzten Endes dann eben auch für die auch für die Roboter, die kommen, dass wir halt eine Regulierung schaffen müssten. Da wäre jetzt für mich, aber ich komme erst nochmal auf den anderen Punkt zurück mit den Fähigkeiten, die ich nicht mehr habe. Also zum Beispiel, wenn ich hier über die Wiese gehe und da steht hier eine Schubkarre und da liegen Steine und da liegen Kanthölzer und so, da ist für mich KI mittelfristig schon cool, weil ich sagen kann, hey, wo ist die Schubkarre oder liegt hier was im Weg? Mhm. Also das kann ich ja jetzt teilweise schon mit Apps. Ne? Mhm. Das heißt, ich bin da als Blindfisch in der Lage, die Sachen wegzuräumen. Da ist meine Frau begeistert. Also er
oder,
hat diese
oder auch so navigationstechnisch, da bin ich ja auch sehr zuversichtlich, dass da auch noch irgendwie mehr geht, dass man wirklich da auch sagen kann, hier sag mir am Bahnhof das nächste gelegene Gleis, auf das ich möchte, weil du, wenn du allein nur am Bahnhof läufst im Zweifel, dann hast du zwar Braille an den Geländern, also Beschriftung, aber an das Geländer kommst du gar nicht, weil 7 Millionen Leute dir im Weg stehen, die du eigentlich erstmal alle wegballern müsstest, um da überhaupt hinzukommen. Und das kann echt noch sehr viel Autonomie gerade in unserem Kreis so schaffen. Also da bin ich persönlich doch sehr glücklich drüber, wenn das in die Richtung dann auch weitergeht. Und dann haben wir wieder dieses, ich kann mir das aussuchen, ob ich mir das einfacher machen kann oder halt nicht. Und solange ich die Möglichkeit nicht habe, ist es halt so, wie es ist. Was jetzt ja nicht furchtbar schlimm ist, aber man kann ja doch ein bisschen schneller im Leben werden. Für mich mal ganz gut.
Ja, also ja. Da gibt es natürlich auch das Problem, dass wenn ich jetzt die Daten habe von dem Geländer von vor 10 Jahren, das muss ja immer aktualisiert werden. Der muss ja immer auf dem neuesten Stand sein. Ne? So, und da könnte ich jetzt auch so sagen, so, naja, aber so richtig ganz vertrauen kann ich jetzt zu einer KI oder den Trainingsdaten vielleicht auch nicht. Ne? So, dann muss ich halt aufpassen. Aber da gibt es dann ja wieder andere Systeme, wo dann vielleicht auch optisch geguckt wird, wo ist gerade Platz, wo befinden sich gerade eine ganze Menge Leute, auf welcher Seite geht's lieber nach links oder nach rechts. Das entwickelt sich ja rapide. Ne? Wenn ich jetzt sagen würde, ach ja, im Geländer, da wird in 100 Jahren kein Problem mehr sein, dann würde man sagen, okay, ich mache mich jetzt mal so auf, so in 100 Jahren ist das kein Problem mehr. Und das ist ja glasklar, dass das eine Sache von Jahren ist. Ne? Das ist ja eine ganz andere Geschichte, als es früher war mit dem Auto, wo man gesagt hat, naja, das hat 4 Räder und das wird sich recht schnell bewegen und das kommt dann irgendwann mal, sondern das ist ja wirklich also messbar, dass diese Entwicklungen wochenweise kommen und selbst wenn ich dann lerne, na, so mit dem Geländer, dann kann er mir so visuell noch nicht so richtig sagen, der erkennt das nicht. 2 Wochen später wird es kein Problem mehr sein. Also wir müssen auch ständig verlernen, was wir gelernt haben, was nicht geht. Ein gutes Beispiel ist da Google Translate, furchtbar, sich dann Text auf Englisch übersetzen zu lassen. Also als ich das damals mal gemacht habe, vor 10 Jahren oder so. Mittlerweile ja, ist ja niemand mehr irgendwie Übersetzer am Studieren, weil da gibt es überhaupt keine Frage, dass das eine KI besser machen oder genauso gut machen kann wie ein Übersetzer, der das dann macht. Also der Markt ist einfach geringer geworden da. Ne? Natürlich gibt es noch Interpretationen in Übersetzungen, wo ich sagen kann, okay, da macht das vielleicht Sinn, einen Roman von einem Menschen übersetzen zu lassen, auf jeden Fall. Ich möchte das jetzt nicht so verallgemeinern, aber der Trend, der ist ja in einer sehr kurzen Zeit sehr steil gegangen. Und wenn wir das halt nutzen, unsere Welt barrierefrei zu gestalten, ja nur dann ist sie ja zukunftsfähig. Was soll das denn, wenn wir einfach sagen, so, naja, wir machen jetzt KI und wir bedenken gar nicht alle mit, weil gerade wenn ich beispielsweise eine Webseite gestalte oder eine Wohnung gestalte und ich wirklich die Perspektive von anderen Bedürfnissen mit, dann macht das ja überhaupt keinen Sinn. Ich mache ja auch nicht Autos, die nur für eine Person gemacht sind. Ich brauche ja unterschiedliche Konzepte und die muss ich auch erstmal wahrnehmen.
Ja. Wenn ich mir jetzt, sagen wir mal, einen Roboter holen würde, so in, weiß nicht, 2 Jahren oder 3, dann könnte ich dem sagen, hier sammelt die Steine ein von der Wiese, packt die Kanthölzer dahin und dann könnte ich vielleicht sogar sagen, wir haben ja eingezäunt, damit die Hunde überall rumlaufen können und das hat ja der Handwerker gemacht, das wollen wir den Zaun versetzen, wollen es aber selbst machen und das, ich muss auch sagen, also mir macht es echt Spaß. Es ist zwar mühsam, gerade mit diesen Drahtrollen, es ist ätzend, weil die schnappen so, da habe ich immer Angst, dass ich die ins Auge bekomme, aber dann passe ich eben auf und mache die Augen zu und was auch immer, aber dann könnte ich praktisch sagen, hier Roboter, zieh den Zaun von da nach da. Das ist ja alles denkbar. So, so Stahlfüße in die Erde, Holz, Kanthölzer rein, verschrauben, Draht dran machen. Oder zum Beispiel pack die Wäsche in den Schrank oder räum auf und so. Wie siehst du das? Also ich kann mir alles vorstellen, weil ich will ja jetzt auch nicht mit der Wäsche zum Fluss gehen und die Wäsche da stundenlang auf Steinen reiben und waschen. Mhm. Ich finde die Waschmaschine ja sehr praktisch. Wenn sowas aber sukzessive alles automatisiert werden kann, was meinst du, wie könnte man damit umgehen mit der freien Zeit? Es gibt natürlich sehr viele Optionen, die man dann zusätzlich hat.
Ja, das ist eigentlich eine Entscheidung, wie man die heute auch so fällen würde. Ne? Hat ja die Möglichkeit, jemanden anzustellen, der das macht, für ein paar tausend Euro, der immer neben einem steht und dem man dann auf Zuruf sagen kann, so jetzt mach mal gerade die Steine da weg, falte mal die Wäsche, mach das in einen Schrank rein. Jetzt haben die gerade mit den humanoiden Robotern, da gibt's einen, den kann ich leasen für 500 Euro im Monat. Und der macht alle Haushaltsarbeiten ferngesteuert über so ein Virtual Reality Headset mit Zugriffen. Das heißt, da ist dann in irgendeinem Land steht jemand und steuert diesen humanoiden Roboter fern. Macht eine 8-Stunden-Schicht und wenn er fertig ist, dann übernimmt der Nächste den Roboter und steuert den. Das machen die momentan, diese Roboterfirmen, um die Trainingsdaten zu sammeln. Und die dann dadurch lernen, wie sie automatisiert die Wäsche falten können. Weil da ist mal ein kleines T-Shirt, ein größeres T-Shirt zur Verfügung. Und deswegen machen das jetzt, ich sag mal, fremde Menschen, die durch die Augen von einem Roboter gucken, die machen mir dann die Wohnung sauber. Für 500 Euro ist bestimmt günstiger, als wenn ich einen echten Menschen hier irgendwie hinstelle. Und wenn der dann von China, Philippinen oder sonst wo das fernsteuert, ne, gibt es auch in Amerika beispielsweise Kassen, die von den Philippinen ferngesteuert werden über einen Screen. Da sehe ich einfach nur so einen Screen und die sagt dann ja $5 und dann kann ich dann meine Karte ranhalten und dann sparen die sich die Arbeitskraft in Amerika, weil die dann remote gemacht wurde. Und da sind wir momentan schon dabei, dass einige humanoiden Roboter, die können die Waschmaschine oder die Spülmaschine einräumen. Da sind die schon eigentlich ganz gut dabei. Die sammeln aber momentan Daten in Nähereien. Gibt auch bei der Meta-Brille war jetzt auch so eine Schlagzeile, dass auch diese Videos, die dabei aufgenommen werden, von Meta gebraucht werden, um ihre KI-Systeme anzulernen. Was ja auch ein großer Eingriff in unsere Privatsphäre ist. Aber da ist man wahrscheinlich jetzt mit Hochdruck dabei, weil in dem Moment, wo ich dann Geld ins Silicon Valley schicke, damit die mir dann meine Wäsche falten, machen die etwas Geld, ich sag mal $500 oder sowas. Und hier in Deutschland wird dann aber nicht mehr das Geld einbezahlt in unsere Rentenkasse, in unsere Sozialsysteme. Da fehlt das dann komplett total. Und da ist halt die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Also, dass wir dann mehr Freizeit haben, das gilt ja dann nur für die Leute, die sich das dann leisten können. Ja, das ist ja auch so ein System, wo man dann so sagt, das höre ich dann immer wieder bei Vorträgen, wenn ich die halte. Ja, ist ja toll, dass wir jetzt auch als Unternehmer, sagen wir mal, 10 Angestellte mit der KI rationalisieren können. Oder wir haben die Power wie 10 Leute, wie 50 Leute mit einer KI. Und dafür bezahlen wir dann den Strom und das Wasser für KI-Firmen. Aber irgendjemand muss ja auch unsere Produkte kaufen. Also wenn in Deutschland niemand mehr da ist, der das Geld verdient, um unsere Produkte dann zu bezahlen, warum sollen wir die denn dann überhaupt produzieren? Das sind halt interessante Gedanken, die man wirklich jetzt, gerade jetzt mal weiterspinnen muss, weil wir stehen dann plötzlich vor einer Wand und dann sagen wir so, also jede Art von Computerarbeit, jede Art von Haushaltsarbeit, die wird jetzt erledigt von einer automatisierten Technik. Aber was bedeutet das jetzt für uns in der Gesellschaft?
Mit DL-Produkten arbeitest du mit Rückenwind.
Nicht so dolle! Ich kann Italien sehen.
dlinfo.de
Ja, das ist auf jeden Fall richtig.
Robotersteuer ist ja da ein Stichpunkt. Ja, tatsächlich, dass man halt sagt, Roboter schafft einen Wert und bezahlt Steuer an die Allgemeinheit. Und dann findet eine gewisse Umverteilung statt. Also ich bin sehr skeptisch bei Umverteilung. Also im Prinzip, sagen wir so, ich bin ein großer Freund von Solidarität, aber Umverteilung schafft oft strukturelle Abhängigkeiten. Und ich sehe so den Zweck von der sozialen Absicherung eigentlich darin, dass wenn man unverschuldet oder meinetwegen auch verschuldet in eine Notlage kommt. Also zum Beispiel, wir haben jetzt gerade eine Kundin, die ist Rechtsanwältin, die hat eine Kanzlei mit ihrem Mann zusammen. Letztes Jahr hatten wir eine Rechtsanwältin aus Berlin, das heißt, die haben immer noch, die macht, was macht die? Vergaberecht, ne? Also
Vergaberecht, ja.
Kartell-Sachen. Beide können kaum noch gucken. Und dann muss ich sagen, wie hammermäßig gut ist das? Du erblindest und der Staat ist da und du gehst hin und die Reha-Beratung und du wirst beraten, technische Beraterinnen und Berater beraten dich. Du wirst geschult. Es ist irre. Die Leute kriegen eine Arbeitsplatzausstattung und sind zurück an Bord nach einer Zeit. Und wir kriegen es ja mit. Wir haben ja täglich Leute, die erblinden oder weiß nicht was. Und es ist, Michael, es ist eigentlich immer das Gleiche. Man geht durch Krisen, durch viele Krisen hintereinander und am Ende sind unsere Kundinnen und Kunden lustige, fröhliche Leute. Job läuft weiter, Familie läuft weiter, das ganze Leben läuft einfach weiter. Und man lebt natürlich, ich würde auch lieber gut sehen und ich will das auch nicht schön reden, wie toll das alles ist. Nee, also gut sehen ist immer besser, aber wir haben hier ein super lustiges Team, kreativ. Es macht einfach nur Spaß und ich fühle mich jetzt durch meine Fassblindheit nicht irgendwie großartig eingeschränkt. Aber was ich sagen wollte, ist eigentlich dieses solidarische System, dass man eben in so einem Fall abgefangen wird. Das ist wirklich das, was ich in Deutschland und auch Europa, ja, das ist unbezahlbar.
Ja, da sind wir schon echt gut. Also das muss man wirklich sagen, dass wir da wirklich auch historisch gewachsen ja ein gutes System haben. Aber zum Thema Sehen, man sollte manchmal bedenken, es gibt vielleicht Dinge, die man nicht unbedingt sehen möchte. Das dann vielleicht dazu noch. Aber ja, nee, es ist schon toll, dass es das alles so gibt bei uns.
Ja, du wolltest nicht sehen, wie müde ich heute früh aussah, ne?
Du, da könnte ich ja selber in meinen eigenen Spiegel gucken und denke jeden Tag, oh Gott sei Dank muss ich das nicht tun. Also
vielleicht nochmal ganz kurz zu Silicon Valley. Also wir hatten hier Besucher von unserem Sohn, also der hatte einen Gleichaltrigen mit seiner Frau, mit seinen Kindern und dann deren Eltern und so. Und teilweise kommen hier Amerikaner hin, die sagen, ja, this is socialism in Europe. Und wir sagen, it's not fucking socialism, it's capitalism. Und dann diskutiert man mit denen und die, das sind wirklich welche, die glauben, das wäre hier Deutschland wäre ein kommunistisches Land. Es ist absurd, was für Märchen da drüben zirkulieren. Und
ja,
was mich in den USA richtig abstößt, so diese Situation, dass superreiche Leute jeden Tag gehen die in San Francisco und in L.A., gehen die an diesen Leuten vorbei, die unter Büschen liegen oder in den Haus, überall die Spritzen und alles, dass man irgendwie emotional da nicht mehr verbunden ist. Das finde ich, das ist sowas wie mir kommt das irgendwie so wie degeneriert oder ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Es ist ein Verlust. Also ich meine, zum Menschsein gehört auch dazu die Empathie. Egal was passiert, das zeichnet uns doch letzten Endes aus.
Ja.
Ja, und ich glaube, wir sollten uns da in Deutschland auch darüber bewusst sein, dass wir diesen Vorteil hier haben. Das ist ein Grund dafür, für Demokratie zu kämpfen, dafür, um unsere Systeme auch zu schärfen oder zu verbessern. Das ist etwas, was wir verlieren können. Das ist nicht Gott gegeben. Und in Amerika, was uns ja relativ von der Kultur noch relativ nah ist, wir gucken uns ja sehr viele Hollywood-Filme an und so weiter, aber das ist doch ein sehr großer Unterschied und man sollte mal bedenken, wenn wir jetzt durch solche Transformationen gehen, 2027 wird es einen selbstfahrenden LKW geben von Mercedes, der ist schon rechtlich durch, das heißt, da muss dann kein LKW-Fahrer mehr dran sitzen. Was hat das für den Jobmarkt zur Folge? So, bedeutet das, dass wenn ich den Fehler gemacht habe, Lkw-Fahrer zu werden und habe die Gesellschaft auch mitversorgt darüber, dass ich diesen Job auch ausgeführt habe, bin ich dann weniger wert? Warum? So, ich bin ein Mensch, was macht mich jetzt aus? Und ich glaube, das ist auch noch so ein großes Problem, was auf uns zukommt. Bin ich nur ein wertvoller Teil der Gesellschaft, wenn ich arbeite? Ich bezweifle das. Also jemand, der nicht zum Arbeiten kommt, ist aber alleinerziehend beispielsweise, ist auch ein großer Bonus-Benefit für unsere Gesellschaft. Aber das wird von uns heutzutage noch gar nicht so hoch geschätzt, wie jemand, der, was weiß ich, ein großes Gehalt einfährt oder so. Da müssen wir uns auch drüber Gedanken machen, gerade wenn sich diese ganzen Jobsituationen verändern und ich dann das Defizit habe, dass ich nur in Anführungszeichen Lkw fahren kann. Das ist doch total
ja, bescheuert. Wir hatten das ja quasi im Pflegebereich vor Jahren, die Pflege also relativ schlecht bezahlt wurde. Dann gab es eine Änderung. Also das ging so weit, dass das Pflegeheim, in dem meine Mutter war, also ganz tolles Pflegeheim, nur 20 Leute, super netter, also ein Ehepaar, die das betrieben hat. Also der Gerrit Simon meinte, ich muss das Ding dicht machen, es rechnet sich wirtschaftlich nicht mehr. Meinte ich, warum? Ja, ich muss den Leuten mehr bezahlen. Und die haben mir alle gesagt, wir arbeiten auch für weniger, aber ich darf es nicht. Und dann kam dazu sowas wie, ja, die Sprinkelanlage muss neu und der Aufzug und was nicht was. Dann meinte er, du, das lohnt sich für mich nicht. Sowas lohnt sich nur bei über 50 Insassen oder Kunden, würde ich sagen. Ne? Aber das Ding ist halt, diese Tätigkeit, die wurde wirklich ja irgendwie so schlecht bezahlt, so nach dem Motto, jo, mach's halt. Ne? Und mittlerweile verdienen die wirklich ganz gutes Geld. Und das finde ich, einerseits finde ich es in Ordnung. Auf der anderen Seite, wenn du dann zuzahlen musst, so wie ich für meine Mutter lebt jetzt nicht mehr, aber ich habe das über viele Jahre bezahlt, ich habe es super gerne bezahlt. Ich konnte es bezahlen, aber wenn es nicht, wenn du das nicht kannst, dann springt wieder der Staat ein. Das ist auch wieder richtig. Mhm. Aber ich meine, noch, ja, das wird so, ja, ich denke, es wird bleiben.
Und das ist auch die Frage, inwieweit die Leute das auch wollen. Jetzt beispielsweise mit der Robotik. Ich habe das festgestellt, vor, ich weiß nicht, 10 Jahren oder so gab es diese Diskussion, inwieweit könnte man dann in Pflegeheimen dann humanoide Roboter beschäftigen, die einen dann zur Toilette bringen oder im Bett wenden und dann, um Gottes Willen, wie unpersönlich ist das denn? Und dann ging das relativ schnell innerhalb von ein paar Jahren, dass die Leute sich gesagt haben, naja, wenn ich aber in der Lage bin, das selbst zu steuern, dann ist mir das doch eigentlich ganz recht, wenn ich dann Roboter habe, ein technisches Hilfsmittel, ein Gerät, was mich dann zur Toilette bringt, das ist mir doch eigentlich lieber. Und wenn ich dann Pflegepersonal habe, dann kann ich ja mit denen andere Sachen machen als, also dann könnte ich mich theoretisch ja mit denen auch richtig als Mensch unterhalten und austauschen.
Ja.
Da ist dann natürlich die Frage, inwieweit dann im Kapitalismus gesagt wird, naja, das können wir uns eigentlich dann auch sparen, weil das ist ja nicht unbedingt notwendig. Ne? Das ist so die Frage, wo dann Elternschaft, soziale Arbeit oder dann Lehrer, ne, inwieweit man die dann wegrationalisiert, statt zu sagen, man konzentriert die Arbeit auf die Zwischenmenschlichkeit, die auch sehr, sehr wertvoll ist. Und die Sachen, die man automatisieren kann, die lässt man dann auch dann Gerät machen. Ich habe das beispielsweise in meinem Unterricht mitgekriegt, eine Studentin, die war im Callcenter von der Telekom. Darf ich gar nicht irgendwie die Firma sagen. Die war in einem Callcenter und die haben automatisiert mit KI-Stimmen. Und da kam dann, fand ich ganz witzig raus, dass diese KI-Stimmen nicht funktionieren, wenn die Leute sich beschweren. Also in dem Moment, wo ich Empathie verlange von meinem Gegenüber, ne? Gegenüber hat ja keine Verantwortung dafür, dass mein Vertrag falsch ist, dass das Telefon nicht funktioniert oder wie auch immer. Das ist ja auch nur ein Angestellter. Aber ich möchte ja nicht eine KI-Stimme anmeckern. Ich möchte mit einem Menschen sprechen, der ein Verständnis hat, dass ich gerade in einer schlechten Situation bin und mir vielleicht geholfen wird. Da hilft mir nichts, wenn ich das Gefühl habe, so, da ist jetzt so ein Blechroboter, der mit mir redet und der versteht mich überhaupt nicht. Der sagt zwar, oh ja, das ist ja ganz schlimm, dass du das hast, dieses Ding, da kümmern wir uns drum. Ich will wirklich dann auch mit einem Menschen verbunden sein. Wenn ich in einem Pflegeheim, das ist jetzt so der Kreis dabei, wenn ich dann im Pflegeheim bin, dann ist eine Simulation von menschlichem Austausch ist vielleicht ganz nett und unterhaltsam für eine gewisse Zeit. Aber ich möchte ja auch als Mensch etwas erleben. Diese KIs haben oder Robotersysteme, die haben kein Erleben, die leben nicht. Und ich möchte aber dieses Experience mit einem Menschen möchte ich teilen und möchte Teil auch von seinem Leben werden, dadurch, dass ich mich mit ihm austausche. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen, weil wenn wir alles nur nach Effizienz planen, dann ist ja die Frage, wofür sind wir überhaupt noch da? Oder sind wir nur nützlich dadurch, dass wir einen Mehrwert schaffen als Lkw-Fahrer oder als Anwalt, der vielleicht dann auch durch eine App zum Teil ersetzt werden könnte? Wir sind ja dann doch auch Menschen. Und das ist das Wichtige, was wir nicht vergessen dürfen.
Und teilweise...
Mach du, Rena.
Es ist ja auch so, das sieht man ja dann auch schon, wenn man mal so ein bisschen chattet mit KI. Man kann die dann ja doch auch sehr einfach zu dem bringen, was man nun wirklich von ihnen hören möchte. Und wenn ich jetzt mich mit einem menschlichen Gegenüber unterhalte und der mir aber auch mal wirklich sagt, hier, du bist hier vollkommen fertig und auf dem Holzweg, dann hilft mir das im Zweifel. Manchmal denkt man dann ja auch um. Dann denkt man vielleicht, ach ja, okay, hast du recht, kann ich auch anders sehen. Wie du schon sagst, du hast ja was ganz anderes dahinter, als wenn der einfach nur sagt, ja, du hast recht, du bist so toll, keine Ahnung, schlag mich tot. Ist ja vielleicht auch mal ganz nett, wenn das mal einer macht, aber ist ja auch nichts Ehrliches hinter. Willst du das dauer ja auch nicht. Und wenn einer ehrlich zu dir ist, sagt er dir auch mal, komm, jetzt, ne? Fahr mal 30 Gänge rückwärts, dann bist du wieder richtig so.
Ja, das ist ja, das haben wir ja schon mit Social Media das Problem. In dem Moment, wo mir ein Algorithmus, was ja im Endeffekt auch eine KI ist, dann vorschlägt, du interessierst dich mehr für die Meinung oder für die.
Genau.
Ne, so bin ich dann wieder in einer Blase und ich habe das Gefühl so, na, die haben ja alle dieselbe Meinung, wie ich die habe. Und dann fühle ich mich bestätigt. Das ist ja nicht so, dass die Menschen das in der Masse verstehen. Die denken ja so, nö, also ich denke, die Erde ist flach und das denken auch 100.000 andere, dann muss die schon auch flach sein. So, da bin ich doch total bestätigt. Die da rauszukriegen, ist gar nicht so einfach. Ich würde mal behaupten, mit KI wird es eigentlich noch schlimmer, weil dann die KI sagt, nö, habe ich ja auch immer gesagt, dass die flach ist, da bestätige ich dich da drin und das ist doch super kreativ, was du da machst. Das heißt, unsere Gesellschaft, die steuert auch in diese Richtung zu, dass man dann sagen muss, also was heißt wir verdummen, aber da müsste man eigentlich, Regulierung müsste dann sagen, okay, das geht so nicht. Ich hatte das jetzt auch gelesen, das hatte ich noch nicht geprüft gehabt, aber in China haben sie jetzt verboten, dass Leute bei Social Media prahlen. So, also dass ich zeige, oh, ich habe die tolle Uhr und das ist mein Auto und so. Das wollen die bei Social Media nicht mehr, weil man sich dadurch schlechter fühlt und man dann im Endeffekt Neid sieht. Ist eine tolle, finde ich, ist erstmal grundsätzlich eine tolle Idee, weil also früher, vor 50 Jahren oder so, da hätte man wahrscheinlich Leute ein bisschen komisch angeguckt, wenn die im Dorfplatz vorgefahren wären und hätten dann mit ihrem, was weiß ich, Auto, Uhr und allem Möglichen angegeben, hätte man sich auch so gefragt, was ist mit denen los? Und das ist ja mittlerweile bei uns ein Einkommensmodell, wo man dann als Influencer Geld mit verdient. Da ist die Frage, was wollen wir da eigentlich? Und diese Entscheidung, die treffen wir nicht als Gesellschaft. Das machen dann die großen Firmen aus Amerika, die uns dann sagen, okay, das ist ein Algorithmus, Uhren, die golden sind, die werden gefördert, die werden euch auch angezeigt, weil anscheinend interessiert euch das. Aber dass man sich mal so fragt, wofür soll das gut sein, was bringt das? Ne, bei TikTok in China ist es beispielsweise so, dass man, wenn man da keine Expertise hat über ein Gebiet, darf man bei TikTok nicht darüber reden. In Deutschland ist es halt so, ja, ich denke, die Erde ist flach. Da mache ich dann ein YouTube-Video drüber und dann bin ich Experte dafür.
Und kannst du ja auch in YouTube auch die Altersfreigabe, das ist ja ein Witz, die wollen ja keinen Ausweis. Ich kann da einfach anklicken, ich meine, in meinem Fall stimmt das ja, aber ich kann auch irgendwie mit 14 anklicken, ich bin 18 und dann drücke ich auf OK. Und dann kann ich jeden Unsinn gucken und jeden Kram verbreiten. Und ich habe auch das Gefühl, dass das auch zu so einer sozialen Abstumpfung führt, wenn die viel zu jung auch sich ständig theoretisch irgendwie Gewaltsachen reinzimmern können da, ne? Und das fiel mir nur gerade noch ein zum Thema Inhalte teilen und Blödsinn verbreiten. Ja, kann ja
das wieder. Ist dann bei KI ist das dann auch so, dass eine Firma entscheidet, welcher Grad von Gewalt ist okay und welcher nicht. da haben wir als Gesellschaft gar nichts mitzureden. So, und das kann ja eigentlich nicht sein. Fernsehen wird reguliert, da gibt es ganz viele Regulierungen, wie man sagt, wie geht man mit Werbung und mit Inhalten um. Und bei KI oder Social Media, naja, entscheidet ihr mal, Mark Zuckerberg, sag mal, was da so richtig ist und was nicht.
In Australien wollen sie ja jetzt Social Media verbieten für Jugendliche, aber so richtig scheint das irgendwie auch noch nicht zu funktionieren.
Ich weiß, dass das auch sehr kontrovers ist, dass man das Jugendlichen verbietet, weil die haben anscheinend auch einen großen Bedarf daran, sich sozial über digitale Medien auszutauschen, was ja verständlich auch ist. Und die gehen zum Teil ja auch sehr gut damit um, weil sie es auch gelernt haben, damit umzugehen. Natürlich ist das immer gut, wenn man sagt, so, naja, junge Leute, die sollten dann erstmal bis 16, dürften die keinen Social Media benutzen. Ich weiß aber nicht, wo der Unterschied ist zu dem Onkel mit 65 Jahren, der auch einfach geimpft wird über Social Media, dass die Erde flach ist oder was anderes. Ne? So, da müsste man in der breiten Gesellschaft müsste man dafür sorgen, dass man keine Unwahrheiten verbreitet. Ne? Also natürlich wäre es einfach zu sagen, Kinder dürfen da einfach nicht hin, zack. Andererseits, es gibt so viel Reglementierung bei Social Media Plattformen in anderen Ländern. Ich weiß nicht, warum es so überhaupt kein Problem ist, so einen Stuss zu verbreiten. Da müsste man ja mit KI relativ einfach diese Inhalte raussortieren können, wo man sagt, so, nee, das wollen wir einfach nicht. Das ist einfach nur Quatsch, was da jemand verbreitet. Und stattdessen, also wenn ich irgendwas sehr Steiles behaupte, geht so ein Podcast oder ein YouTube-Video, geht ja dann auch erst viral. So, und da ist die Frage, ob wir das halt wollen. Und da wäre ich dann auch ganz stark für. Das nennt man dann Reglementierung, aber das kann man auch sagen, das sind Gesetze. Ich darf nicht einfach Volksverhetzung über TikTok oder so machen. Das ist einfach ein No-Go. Und dafür müsste man, für diese Regulierung müsste man beispielsweise KI nutzen, die das schon mal vorfiltert und guckt, was ist jetzt erlaubt, was ist nicht erlaubt, statt zu sagen, wir nutzen KI, um was viral gehen zu lassen und das kümmert uns jetzt nicht, was das im Gehirn unserer Jugendlichen oder 65-Jährigen anstellt. Das finde ich verantwortungslos. Da müsste man eigentlich für die breite Gesellschaft eine Lösung finden und nicht nur für die bis 14 oder 16, weil dafür ist das auch für 20-Jährige oder 30-Jährige ist es einfach eine Desinformation, die da stattfindet.
Ich hatte da vor ein paar Tagen zu dem Thema, ich hatte Tristan Harris gehört und eigentlich sprach der über KI und was wir machen sollten, damit die KI uns nicht übernimmt, also dass wir die KI unter Kontrolle halten. Aber er sagte, vor KI ist es jetzt eigentlich schon so, dass ein globales Informationssystem jetzt eigentlich schon die Kontrolle übernommen hat. Und es ist jetzt unsere Aufgabe zu entscheiden, wie wir damit umgehen. Und zwar nannte er die Aufmerksamkeitsökonomie von den ganzen Social-Media-Sachen, YouTube und wie sie alle heißen. Mhm. Und er sagte, also die Algorithmen sind ja so programmiert, dass wir möglichst lange am Bildschirm bleiben. Mhm. Und ich merke das auch, wenn ich auf YouTube irgendwas suche, ob das Philosophie ist oder Hirnforschung oder was auch immer. Nach kurzer Zeit kriege ich so hammermäßige Angebote, dass ich denke, wow, und das will ich noch sehen und das will ich noch sehen. Und das ist genau dieser Algorithmus, der quasi an unserem Gehirn andockt, also an archaischen Strukturen in unserem Hirn. Und ich weiß nicht, wer das gesagt hat, irgendein Evolutionsbiologe. Wir haben praktisch steinzeitliche Denkstrukturen oder Instinkte. Und wir leben in mittelalterlichen Strukturen und damit meint der Staatswesen und wir haben das halt jetzt mit KI zu tun. Also das ist praktisch das Spannungsfeld, in dem wir leben. Mhm. Und diese Algorithmen, die binden ja die jungen Leute, du hast es gesagt, TikTok und so weiter. Ich hatte gehört, letztes Jahr in England 30% der jungen Frauen sind im Grunde genommen, also entweder in Therapie oder müssten sich therapieren lassen. Sie finden sich nicht mehr hübsch. Also lauter solche Sachen. Also es entsteht halt ein unglaublicher ein unglaublicher Druck in diesen Systemen. Mhm. Und jetzt gehöre ich nicht zu denen, die sagen, das ist alles der böse Kapitalismus. Ich sehe es andersrum. Ich sehe es so, ich sehe den, also das marktwirtschaftliche System sehe ich als Trigger für Kreativität und für Innovation. Wir haben halt nur einen Unterschied. In den USA zum Beispiel, ich hatte mich ja vorhin sehr kritisch geäußert, dass Armut emotional toleriert wird. Aber zum Beispiel in den USA ist einfach viel mehr Spirit in Richtung, hey, wenn du nur Idee hast, mach es. Und hier in Deutschland sind viele Leute so, dass sie halt sagen, ja, der Staat soll dies oder jenes und ja, ich lerne Germanistik und Sport und dann bin ich mein Leben lang Beamter. Also wir haben hier mehr so ein Denken. Also ich will jetzt gar nicht das irgendwie schlecht reden. Ich will einfach nur sagen, ich sehe eine Chance darin, dass man über den Zaun guckt, dass man zum Beispiel schaut, wie ticken die Schweizer, wie ticken die Briten, wie ticken die Amerikaner. Und das sind jetzt auch wieder Verallgemeinerungen. Wenn du da hingehst, dann wirst du auch in den USA und auch in Großbritannien regional und kulturell und gesellschaftlich Riesenunterschiede finden. Aber jedenfalls, ich finde, von den Amerikanern kann man lernen, just do it. Also wenn du eine Idee hast, mach es. Wir haben noch nie eine Zeit gehabt, wo du mit null Geld einfach irgendwas machen konntest. Früher war es doch so, warst du nicht Tochter eines Arztes oder Ingenieurs, hattest du doch kaum Chancen. Die Zeiten sind im Prinzip vorbei. Klar, die Selbstrekrutierungsrate ist immer noch sehr hoch. Also wenn man aus armen Verhältnissen stammt, hat man immer noch schlechte Karten. Da finde ich, also sowas wie Bildungsgerechtigkeit ist aus meiner Sicht und das Kapitalismus, Sozialismus hin und her, das ist einfach für mich per se ein sehr hohes Gut. Also wir können von den Amerikanern viel lernen. Ich finde, wir sollten, das hast du vorhin auch angedeutet, als Deutsche und Europäer uns nicht unterschätzen. Wir haben super gute Voraussetzungen. Wir haben auch einfach politisch und gesellschaftlich eher so ein bisschen das Bedürfnis, das System nicht komplett auseinanderfallen zu lassen. Aber es ist immer noch eine Herausforderung. Wir müssen überlegen, wie kann man Systeme schaffen, dass man Menschen, die bedürftig sind, zwar abfängt, aber ohne sie zu dauerhaften Empfängern zu machen. Weil das endet dann strukturell wieder darin, dass sie halt keine Ideen, keine Initiative und nichts haben und immer davon leben, dass sie halt versorgt werden. Das kann das auch nicht sein. Also da sehe ich die Herausforderung. Und eben jetzt nochmal zurückzukommen auf den Tristan Harris, eben sich zu wehren gegen diese Algorithmen, die unsere Aufmerksamkeit binden. Und eben vielleicht auch mal von WhatsApp weggehen oder Threema installieren. Also, dass man da eben auch keinen Gehorsam praktiziert, sondern so eine gewisse rebellische Haltung gegenüber den Technologien hat.
Ja, wir brauchen auf jeden Fall Alternativen. Also, damit wir eine digitale Souveränität bekommen und nicht davon abhängig sind, wie Algorithmen in China oder in Amerika umgestellt werden. Ne? Und zu dem Punkt, wie gut wir in Deutschland dastehen, muss man ja auch sagen, wenn man durch Silicon Valley geht, da sind ja auch unheimlich viele Deutsche. Die sind ja bei uns ausgebildet worden, sind dann nach Amerika gegangen und haben da die Chance, ich sag mal, wenn ich mit 21 nach Amerika gehe, eine tolle Idee habe, dann gibt mir da jemand auch Geld für eine tolle Idee und dann fange ich da einfach an, was zu machen. Ich denke mal, mit 21 in Deutschland einfach so Gelder einzusammeln in der Größenordnung, das ist hier eher schwieriger. So, da müssen wir vielleicht auch mal umdenken, inwieweit wir sowas fördern können oder inwieweit wir auch auf Innovationen setzen. Ich sehe immer nur in der Politik, wir versuchen wieder auf den Stand der 80er Jahre zu kommen, statt zu sagen, so wie sieht das hier in Deutschland 2030 aus? Wie sieht das in Deutschland 2040 aus? Ja. Damit man mal eine Zukunftsvision hat, einen Bauplan, wo man hin möchte und nicht, wo man wieder zurückrudern möchte, wo es mal so schön war. Und grundsätzlich, was jetzt die Forschung angeht, künstliche Intelligenz kommt eigentlich aus Deutschland. So, also ja. Man hat hier die Large Language Models größtenteils entwickelt und man hatte nicht die finanziellen Ressourcen, um diese Trainingsprozesse anzuschieben, beziehungsweise da waren die Prozessoren noch gar nicht in der Lage, das so zu machen. Und dann haben sich in Amerika Leute dann draufgesetzt und haben das dann für sich genutzt. Aber grundsätzlich sind wir in der Bildung und in den in dem System sind wir da nicht hinten dran. Und wir müssten halt überlegen, wie könnten wir da in Zukunft neue Systeme vielleicht auch schaffen, um bei dem Tempo mithalten zu können. Was ich bisher mitbekommen habe, ist halt, dass wir, was Innovationsförderung angeht, nicht diese Budgets haben, bei weitem nicht so, wie das in China oder in Amerika der Fall ist. Und da müssen wir mal so überlegen, wie könnte man vielleicht auf einer anderen Art und Weise fördern, dass sich diese Ideen, die sich dann auch beispielsweise an Universitäten ergeben, in die reale Wirtschaft auch transformieren. Da gibt es vielleicht auch neue Systeme, die man dann finden kann, die aber dann verbunden mit unserem Bild eines Menschen oder der Sozialsysteme oder der Solidarität vielleicht wirklich richtig gut zusammenpassen.
Ja, also meine Wunschvorstellung dazu ist so ein bisschen mehr unternehmerisches Handeln, mehr Risikobereitschaft. Also zum Beispiel, dass Aleph Alpha aus Heidelberg 500 Millionen eingeworben haben, ist super. Aber in den USA, die reden halt eher von Milliarden als von Millionen. Aber ich sehe das genau wie du, dass viele Kompetenzen, und du hattest mich ja nochmal hingewiesen auf einen Podcast mit dem Jürgen Schmidt-Huber, der ja quasi als der Father of AI gilt. Also jedenfalls war der wohl beim Elon Musk in Spanien privat auf einer Feier. Und da soll der Elon Musk gesagt haben, Jürgen Schmidt-Huber invented everything. Mhm. Also Patente und was der Geier was. Und es ist ja nicht nur der Jürgen Schmidt, es sind viele Deutsche. Mhm. Also das ist nicht das Problem. Wir haben tatsächlich gute Ausbildung, aber so ein bisschen, dass man einfach sagt, okay, an Kapital rankommen, das ist eine tolle Sache. Dann meine ich, ein bisschen mehr von Amerikanern lernen. Einfach mal was wagen. Eben auch dieses fail fast. Also mach was, fall auf die Schnauze, dann weißt du, so geht's nicht. Mhm. Also so dieses vitale, lebendige entwickeln. Also ein bisschen weniger auf Sicherheit bedacht. Mhm. Und in Deutschland kann dir ja nichts passieren. Also selbst wenn du ein Unternehmen gegen die Wand hast, du verhungerst ja nicht. Mhm. Also es ist eigentlich, wir stehen eigentlich relativ gut da. Und dann denke ich halt vernetzen, gerade so mit Schweizern oder überhaupt europäisch, also darin sehe ich eine große Chance. Oder jetzt auch Mistral aus Frankreich, die eine Weltspitze mitspielen. Also sowas ist schon ermutigend.
Ja, und man sieht das ja eigentlich auch sehr gut mit diesem DeepSeek-Moment vor einem Jahr war das, glaube ich. Ne? Da hat Trump bekannt gegeben, Project Stargate gibt mehrere Milliarden aus, um KI zu entwickeln. Und China hat mit DeepSeek für, ich glaube, 6 Millionen Dollar sowas Ähnliches wie ChatGPT nachgebaut. So, also wenn man erstmal da ist, dass etwas funktioniert und man einen guten Weg findet, dann kann man es vielleicht auch günstiger machen, wenn man eine gute Idee hat. Und Ideen haben wir ja in Deutschland. Das heißt, wenn wir da vielleicht aufholen könnten, indem wir sagen, okay, wir haben jetzt vielleicht mit dem Breitbandausbau in Deutschland haben wir ein bisschen Zeit gebraucht, bis wir da irgendwie auf ein Level gekommen sind. Aber wir fangen jetzt halt nochmal von neu an. Wir haben ja nicht jetzt irgendwie Ruinen, aus denen wir dann versuchen müssen, etwas aufzubauen. Wir haben eigentlich eine recht gute Startsituation. Das wird mir oft in den Medien oder von der Politik, wird mir das nicht oft genug gesagt. So, wir haben eigentlich jetzt, wir sind nicht mehr top in vielen Zahlen. Das kann man jetzt nicht behaupten. Aber wir haben keine schlechte Ausgangslage. Und wenn wir jetzt halt mit einer anderen Denke versuchen, das, ich sage jetzt mal, für unsere Ziele, und wenn das nur Solidarität auch unter den Bürgern wäre oder so, auch ein Sozialstaat, der existiert, der in Amerika, wenn man da krank wird, das hat, egal welchen Job ich habe, das hat riesen Auswirkungen.
Da kannst du gleich alles verkaufen.
Genau, richtig. Also ich habe da mit Leuten gesprochen, die haben eine Riesenvilla mit Swimmingpool und allem drum und dran gehabt. Frau hat eine Krebserkrankung gekriegt. Das ganze Leben ist zusammengebrochen, was sie vorher finanziell hatten. Und dann sind die sehr schnell Sozialfall. Das kann man sich hier in Deutschland so in dem Maß überhaupt nicht vorstellen, weil die Behandlungskosten halt so riesig sind, Und da gibt's auch oder gab's früher auch eine Stelle, wo dann Sozialleistungen gezahlt werden. Das ist auf einem ganz anderen Niveau wie hier in Deutschland. Ich glaube, diese soziale Gerechtigkeit, das ist wirklich, da würde jeder von der CDU und also nicht nur SPD oder Grüne oder was auch immer, da ist sich, glaube ich, hier in Deutschland grundsätzlich jeder einig, dass wir das so nicht wollen. Und ja, wir setzen aber auch technische Systeme, die dahin das Geld schicken. Und ich glaube, da müssen wir uns überlegen, ist es uns das nicht wert, vielleicht zu investieren in solche Innovationen, dass wir da nicht in dieser Abhängigkeit sind.
Jetzt ist ja im Gespräch sehr gut rausgekommen, dein Appell. Ich glaube, Michael, du schreibst auch ein Buch, da konntest du auch gleich noch was dazu sagen. Aber du appellierst ja, hey, lass uns nach vorne gehen, lass uns die Technik benutzen, lass uns schlau werden. Nur wenn wir kompetent sind oder wenn wir kompetent sind, haben wir bessere Chancen, die Entwicklung nach vorne zu bringen. Also gerade jetzt bei uns im Assistivbereich. Mhm. Magst du noch was über das Buchprojekt sagen oder wo man vielleicht jetzt schon irgendwas findet zu diesen Themen?
Also ich bin gerade im Buch am Schreiben über Embodied AI, also Physical AI, wo auch genau diese gesellschaftlichen Themen auch genannt werden, wo man gucken muss, viele Sachen sind absehbar. Also auch wenn das noch Zukunftsmusik ist, wo man sagen würde, so vom Gefühl, naja, vielleicht in 20, 30, 50 Jahren, aber das wird dann halt so in ein paar Wochen, Monaten der Fall sein. Also es kommt sehr schnell auf uns zugerauscht. Und wenn man da ein Verständnis für hat, was das bewirken wird, in welcher Art von Zukunft wir leben werden, dann sind das ja nur die Sachen, die wir schon absehen können. Da kommen dann noch die Sachen dazu, wo wir vielleicht noch gar keine Fantasie für haben, wie das dann kommen wird. Ich glaube, das ist ganz spannend, wenn wir das dann auch realisieren. Auch beispielsweise in der Robotik sind wir in Deutschland gar nicht so schlecht aufgestellt. Wir denken ja immer so, wir brauchen humanoide Tesla-Robots oder sowas aus Amerika. Wir haben hier in Deutschland von spezialisierten Robotern in Fabriken beispielsweise, sind wir führend, ich glaube, auf Platz 4 weltweit in der Robotik. Und diese Technik, dieses Know-how, das, was wir wissen aus dem Mittelstand beispielsweise, wie diese Roboter funktionieren, worauf wir auch in der Mechanik achten müssen, da können wir wunderbar drauf aufbauen. Und diese Startposition können wir dann auch nutzen, um da neue Jobs zu schaffen, neue Unternehmen zu fördern oder zu hervorzubringen, dass wir nicht das Schlusslicht in der Welt sind, was Robotik angeht. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und ich glaube auch, dass gerade, wenn man sich das mit neuen Techniken oder Innovationen anguckt, wenn man die in die Menschheit hineinbringen wollte, dann sind auch gerade, sag mal, wenn man versucht hat, das von Anfang an barrierefrei zu machen, und dann hat man auch die Leute erreicht, die meisten Probleme damit gelöst bekommen. Und dann lernt man davon. Also ein ganz dummes Beispiel, ich baue eine Internetseite und die ist einfach, hat keine Usability. So, das wird jemanden, der Barrieren dabei findet, der wird mir das relativ schnell sagen können. So, und wenn ich das dementsprechend dann so aufbaue, dass jeder damit, wirklich jeder damit umgehen kann, ein Roboter, der für jeden geeignet ist, dann macht das ja erst Sinn, weil sonst setze ich der Gesellschaft natürlich unheimlich große Gefahren auch aus. Und dann lerne ich vielleicht auch über Prothetik, wie sich eine Beinprothese besser bewegen muss mit KI, als wenn ich einfach so sage, naja, der läuft einfach nach vorne und hat mit dem Untergrund kein Problem. Also das Lernen ist ja im Endeffekt dadurch auch besser, wenn ich mich dann in diese Perspektive von allen Menschen hineinversetze. Und da hoffe ich dann auch mit nochmal ein paar Experteninterviews zu machen mit Robotikfirmen, die mir vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Perspektiven schaffen, wo die Probleme haben, das umzusetzen. Weil grundsätzlich spricht da momentan gar nichts mehr gegen, dass diese humanoiden Roboter kommen werden.
Ja, mir fällt bei Prothetik gerade ein, vor vielen Jahren, ich war Schüler an der Blista, kam Thomas Koschwitz mit seinem Freund. Thomas Koschwitz, der war nachher Moderator beim Hessischen Rundfunk und Fernsehen und weiß nicht was alles. Und die hatten vermutlich irgendwas ausgefressen und mussten Blinden jetzt Bücher vorlesen. Und das haben die auch gemacht. Und der Freund vom Thomas, dem fehlte ein Unterarm. Der hatte mit Chemie rumexperimentiert Und dem war der Unterarm weggerissen worden und der hatte so eine Prothese. Und der war da, der meinte, ja, die Prothese, ich kann den Daumen auf und zu machen. Das war so toll damals, weil er damit Sachen anfassen konnte. Und wenn ich jetzt heute denke, Otto Bock aus Duderstadt, eine Wahnsinnsfirma, mit was die an alles an Prothesen haben, man kann die, weiß nicht wie, steuern, über Sprache und also das, da liegen ja, also da ist gerade die Robotik ein Segen für Leute, die denen halt irgendwelche Gliedmaßen fehlen.
Das die werden ja auch immer leichter. Also die sind dann ja auch nicht. Ich habe eine Freundin, die hat eine und ich habe die dann mal gehoben und war echt erstaunt, wie leicht die dann ja auch Gott sei Dank werden, weil das ja dann auch von der Bewegungsfreiheit einfacher ist, als wenn du so ein, weiß ich nicht, wie damals noch nach dem Weltkrieg oder so ein schweres Teil immer hast, mit dem du dich auch noch bewegen musst.
Ja, Rena, du hast es nicht gemerkt, aber mein ganzer rechter Arm ist eine...
Du, die bist eine einzige These, ne? Ja, ich weiß das wohl.
Michael, deine Webseite, das ist www.michaelschwertl oder ist da noch ein Bindestrich dazu?
Ja, michael-schwertl.de.
Da und da veröffentlichst du auch das Buch oder wo erfährt man davon?
Da werde ich auf dem Laufenden halten, wie es mit diesem Buchprojekt aussieht. Ich habe momentan unheimlich viele Workshops, die ich zur KI gebe und Vorträge. Also ich hoffe, dass ich die Zeit haben werde, das jetzt mal demnächst zu beenden. Das fände ich ganz toll.
Und wir haben da einen Ratschlag, Michael. Mhm. Nachts zwischen 3 und 4.
Ja. Das ist eine sehr kreative Zeit. Ja.
Oder du lässt einfach die KI für dich schreiben.
Also grundsätzlich, da könnte ich auch eine ganze Menge zu erzählen, inwieweit man das mit KI machen kann. Da haben die ja schon, ich weiß nicht, war das 2020, da haben schon viele Amerikaner haben dann Bücher rausgebracht, die sie mit KI geschrieben haben. Da war ChatGPT noch gar nicht so ein großes Thema. Und dann haben die gesagt so, wir haben jetzt rausgekriegt mit Analysen, so Herzchirurgie sollte ein Titel sein, der ganz gut funktioniert. Da habe ich überhaupt keine Ahnung von, aber schreibe ich mal ein Buch drüber. So, ne? Und wir haben ja jetzt mittlerweile gelernt, was Halluzinationen sind. Also das ist grob fahrlässig. Aber wenn ich einen eigenen Text schreibe und ich gebe dann der KI den Hinweis, guck mal drüber als Lektor, guck dir das mal an, habe ich das richtig, ist die Grammatik richtig, würdest du da noch irgendwie an, fehlt da ein Thema, habe ich da irgendwas nicht richtig abgeklopft, dann habe ich natürlich durch eine KI den Vorteil, dass ich 10 verschiedene Experten, die da nochmal drüber gucken, habe, die mir nochmal Anweisungen geben, wie ich vielleicht etwas verbessern kann. Grundsätzlich finde ich, wenn man so mit KI schreibt, super. Aber jetzt, ich sag mal, Get Primitive Book, einfach man drückt auf den Knopf, kriegt ein Buch raus, da hätte ich dann ganz arg ein Problem damit, weil dann übernehme ich ja auch die Verantwortung dafür mit meinem Namen. Und wenn man irgendein Quatsch dabei rausgekommen ist, dann wäre das ein Problem. Und ich glaube, dass man das jetzt als Beispiel so für KI generell sehen muss, wenn ich KI nutze, die Verantwortung, die übernehme immer noch ich. Also wenn ich jetzt der KI sage, besorg mir mal ein Ticket fürs Theater und der macht das dann demnächst mit Agenten, ne? So dass das halt reibungslos funktioniert, ist es immer nicht mein Konto. Ne? Das Geld ist dann weg. Und das heißt, ich habe die Verantwortung dafür, auch wenn ich dann behaupte, ich hätte diesen Text geschrieben und ich kann hier einen Text schreiben und lass mich von mehreren Leuten, richtigen Menschen beraten oder ich lasse eine KI drüber gucken und ob ich dann den Rat annehme, das ist mein Ding, das ist meine Verantwortung. Und dementsprechend würde ich das auch generell mit allen Arten von, wenn ich mir einen Roboter, humanoiden Roboter besorge, der mir die Fenster putzt. Naja, wenn die nachher kaputt sind, weil er die eingeschlagen hat, das muss ich bezahlen.
Ja, das stimmt schon, das ist richtig.
Michael, du bist Keynote-Speaker, also auf deiner Webseite kann man, man kann dich sozusagen zu Veranstaltungen buchen. Ne? Und ich habe dich ja in Berlin erlebt, also sehr, sehr anschaulich, sehr vital und aktuell. Da,
freut mich.
Wir haben natürlich viel mehr jetzt berührt, als ich so gedacht habe in meinem jugendlichen Leichtsinn.
Immer.
Also hab herzlichen Dank. Als ich dich angemeldet hatte, hattest du praktisch mehr oder weniger gleich geantwortet, ja, mache ich den Podcast. Das hat uns riesig gefreut. Also wir bleiben jedenfalls dran an dem Thema. Wir haben im Juni eine Hausausstellung in Marburg geplant. Da sind ein paar Gastfirmen eingeladen. Ich überlege gerade Reinecker, Helptech, Pappenmeier und Barrierehelden. Also was wir versuchen, so ein bisschen sowas wie ein Gesprächsforum aufrechtzuerhalten, das machen wir auch im Teilhabeforum. Und also was du jetzt hier reingebracht hast, ist einfach die Motivation, rauszugehen, sich mit aktuellen Techniken zu beschäftigen, gerade als blinder Mensch, sehbehinderter Mensch und so weiter, um einfach kompetent mitreden und eben auch mitentscheiden zu können, wie es weitergehen soll.
Ja, also es ist eine Riesenchance, ne, wenn man sich überlegt, man hat so viel Wissen, so viele Informationen, auf die man zugreifen kann, so viele Chancen. Und da ist in der Menschheitsgeschichte so lange Zeit nichts passiert. Und jetzt haben wir aber die Möglichkeit, damit rumzuspielen, Spaß zu haben, an Informationen ranzukommen. Ne? Wie du ja eben auch schon gesagt hast, im Mittelalter war das, glaube ich, das gesamte die Informationsmasse, die da ein Mensch abgekriegt hat. Das ist jetzt mit dem Text von der eine Ausgabe von der Zeit, wäre das vergleichbar. Da haben wir natürlich jetzt pro Tag mit YouTube-Videos viel mehr Infos, die wir aufsaugen. Und die müssen wir gefiltert bekommen mit KI. Und die Möglichkeit, das ist schon wirklich klasse, sich dann jetzt zu verstecken, zu sagen, da will ich mich gar nicht mit beschäftigen, das wäre schade. Weil dafür ist das jetzt eine Chance, ganz viele neue Sachen zu erleben. Es ist ganz, ganz, ganz klasse. Jede Woche gibt es wieder neue Chancen und nicht nur, ist alles so schlimm und furchtbar, sondern da können wir auch eine Menge auch gestalten, wenn wir damit arbeiten.
Du hattest ja, bevor wir aufgezeichnet haben, gesagt, von Island wäre alles so grau und Asche. Das erinnerte mich, als Rena in der Küche versuchte, den Toaster zu benutzen. Da war auch alles Asche und Grau.
Ja, du hast ja auch keinen KI-generierten Toaster. Wo soll ich denn wissen, dass ich da den nicht unters Wasser anhalten darf, wenn ich da was reintue? Ja, das hättest du mir auch selber sagen können.
Demnächst gibt es die humanoiden Roboter, die einen
Toaster. Die Toaster mir dann das. Ich finde auch, das wird unsere nächste Anschaffung, ein Roboter, der uns hier jeden Mittag so ein 5-Gänge-Menü kreiert. Da.
Also man könnte da einen Appell auch so zusammenfassen, dass wir einfach das Glas halb voll sehen könnten. Mhm. Und das hilft. Das hilft. Mhm. Ne?
Genau.
Ja, Michael, vielen Dank.
Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
Ja.
Uns auch.
Dann weiß nicht, ob wir uns nächstes Jahr noch in Berlin sehen, ob du da wieder bist. Also
ich freue mich. Ich war jetzt zum zweiten Mal in Berlin dabei und ich lerne ja auch ganz viel dabei. Also, dass ich dann mich auch besser in das Publikum hineinfühlen kann. Was ist da interessant, gerade in der KI-Technik, die dann Prothetik, KI, Robotik damit zu tun hat. Und da tut sich ja innerhalb von Wochen sehr viel und in einem Jahr dann auch für mich selbst zu gucken, so das hast du vor einem Jahr erzählt und das ist 12 Monate später schon wieder alles total obsolet. Irre. Das ist auch echt schön, sich dann die alten Präsentationen nochmal anzugucken, weil man dann erst so richtig spürt, passiert so viel. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Auf der anderen Seite sind die Probleme, bleiben ja auch oft die gleichen. Dass da beispielsweise keine Rampen gebaut werden. Ne? Auf der einen Seite machen wir die größten Fortschritte, dass Roboterfinger fühlen können, weich sind, ganz komplexe Bewegungen durchführen können. Und eine einfache Rampe wurde dann jetzt seit einem Jahr immer noch nicht hingestellt, so ungefähr an einem Bahnhof. Ne? So. Und da sind dieses Missverhältnis zwischen der realen Welt, wie schnell die sich entwickelt und dann von Innovationen, das ist schon auch echt spannend zu beobachten.
Ich bin übrigens Mitglied geworden in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretung e.V., weil als ich kürzlich in München war bei Heidi Stuffer und Hans Weichselbaum, dann sagten die, werdet Mitglied, weil je mehr wir sind, desto besser können wir uns auch der Politik gegenüber artikulieren und so weiter. Und die haben Verbindung zum BMAS und so weiter. Als ich das hörte, ich kam zurück aus München, nächsten Tag, zack, bin ich Mitglied geworden. Kostet, glaube ich, 35 Euro. Und ich kann es nur empfehlen. Ich dachte, das wäre nur für besondere Leute, besonders hübsche oder nur von Behörden. Ist aber nicht. Also es kann wirklich jeder normale Mensch kann da Mitglied werden. Mhm. Und in Berlin so eine tolle Atmosphäre. Man hat gemerkt, alle Leute überlegen, hey, was können wir machen, dass junge Leute, die eine Behinderung haben, dass sie eine Ausbildungsstelle bekommen. Also einfach so dieses Gefühl von Solidarität und so, also macht einfach nur, ich kann es nur empfehlen.
Ich kann auch nur davon schwärmen, das ist ja ein inklusives Hotel gewesen und das ist halt auch generell von der gesamten Stimmung, wie man miteinander geredet hat. In der Schwerbehindertenvertretung muss man natürlich auch viel mit Gesetzen zu tun haben. Das ist ja grundsätzlich, sind die Aufgabengebiete in der Vertretung ja auch oft so, dieselben Thematiken, wo man aber selbst viele Gesetzestexte wälzen müsste. Und wenn man dann aber weiß, ich kann den Kollegen aus einer anderen Firma einfach mal anrufen, sag mal, wie hast denn du das gelöst? Ja. So, da kann ich mit einer Mitgliedschaft schon so viel Zeit und so viel auch an Mehrwert schaffen für die Leute, die ich vertrete. Das ist wirklich absolut, absolut sinnvoll. Und ich finde auch so das Publikum, so wenn man das so bei einer Keynote so spürt, sind auch alles sehr, sehr nette Leute, die sich auch für andere Leute stark machen. Und das macht natürlich auch umso mehr Spaß, so mit Machern dann auch darüber zu reden, etwas für die Zukunft neu umzusetzen. Also finde ich jetzt die letzten 2 Jahre fand ich super. Und ich habe da auch sehr viel gelernt, wie schwer das manchmal auch ist. Ganz, also sehr selbstverständliche Dinge, wo man mit einem gesunden Menschenverstand ohne KI sofort weiß, also würde doch eigentlich Sinn machen, wenn man so und so damit umgehen würde, dass da es Leute gibt, die das auch hochhalten, erklären und sich dafür stark machen. Deswegen kann ich da nur sagen, Mitgliedschaft lohnt sich da bestimmt.
Lohnt sich, ne? Mhm. Michael, ich gehe jetzt in die Küche, um zu verhindern, dass die Rena wieder versucht, den Toaster zu benutzen. Hab ganz herzlichen Dank.
Ich benutze den Wasserkocher, verhindere lieber.
Oh nein, bitte nicht. Bis zum nächsten Mal, ne? Alles Gute.
Okay, ja, bis dann.
Empfehlt diesen Podcast weiter und schaut auf unserer Website vorbei. Ihr werdet hübscher davon.
Oder auch nicht.
Oh yeah.
www.dlinfo.de